Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Schrifterzähler. Herzlich willkommen hier zur 7. Folge der 2. Staffel. Damit beschließen wir schon die 2. Staffel der Schrifterzähler. Mein Name ist Werner Kleine. Meines Zeichens bin ich der Neutestamentler in unserer kleinen Runde und grüße euch aus Wuppertal. Und in Jerusalem wartet
und grüßt recht herzlich Till Magnus Steiner, der Alttestamentler hier im Bunde. Und ich freue mich darauf, dass wir heute auch in der 7. und damit letzten Folge unserer Staffel wieder einen unglaublich spannenden Text behandeln, als Grundlage für unsere Neuerzählung. Da sagt man oft, ja, jeder Text ist spannend und alle Texte sind toll. Aber diesmal, das erste Mal, glaube ich, bei unserem Projekt, gehen wir in die Welt der Gleichnisse und dann direkt vielleicht zu dem bekanntesten aller Gleichnisse Jesu.
Zumindest sagen manche, dass es das bekannteste der Gleichnisse sei. Es handelt sich um das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und hier muss man ja direkt schon eine Einschränkung machen, weil viele jetzt sagen werden, Moment, verlorener Sohn, ist das nicht das Gleichnis vom barmherzigen Vater? Egal wie ihr es nennt, wir reden genau über dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn bzw. barmherzigen Vater. Und dass es diesen Streit um die Bezeichnung dieses Gleichnisses überhaupt gibt, zeigt schon, das ist ein sehr vielschichtiges Gleichnis. Joachim Jeremias hat ja mal in der Gleichnistheorie entwickelt, dass es da so ein sogenanntes Tertium Comparationis gibt, also einen springenden Punkt, auf den alles zuläuft. Da muss man heute aus exegetischer Sicht sagen, da sind die Gleichnisse doch sehr, sehr viel vielschichtiger. Und das Gleichnis vom verlorenen Sohn, / barmherzigen Vater, gehört dazu, was es eben auch sehr reizvoll macht, sich zu diesem Gleichnis neu erzählen zu äußern. Und da bin ich gespannt, was du gleich für eine Geschichte haben wirst. Und ich bin gespannt, was ich für eine Geschichte habe, das ist schon klar. Aber ihr werdet unsere Geschichten hören und werdet vielleicht sagen, Moment, ist es nicht doch anders. Zu diesem Gleichnis kann man sicherlich Geschichten über Geschichten erzählen.
Das ist ja auch die Stärke von Gleichnissen, dass sie offen sind für Deutung und viele Leerstellen mit einbringen. Das ist ja die Idee, dass man mitdenken muss, überlegen kann. Und zu dem, was du gesagt hast, kann ich direkt noch die Vielschichtigkeit erweitern. Dieser Text, den wir da in Lukas 15, in den Versen 11 bis 32 haben, heißt nicht nur das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder das Gleichnis vom barmherzigen Vater, sondern man findet in der Literatur auch immer wieder die Bezeichnung das Gleichnis von den beiden Brüdern oder das Gleichnis von den beiden Söhnen. Damit haben wir dann auch direkt die drei Hauptakteure dieses Gleichnisses in den Titeln schon wieder gefunden. Wenn ihr jetzt sagt, worüber redet ihr da eigentlich? Dann könnt ihr ganz kurz auf Pause drücken und runter in die Shownotes gehen. Da ist nämlich ein Link zu finden rüber in den Bibeltext, Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Und ihr könnt das Gleichnis dort nochmal nachlesen.
Das lohnt sich auf jeden Fall. Man kann an diesem Gleichnis sehr viel deutlich machen. Zum Beispiel, wie funktioniert Umkehr? Wenn man zum Beispiel fragen würde, muss man da nicht zuerst mal nachdenken und so weiter? Und man sagt, nein, in diesem Gleichnis wird es ja deutlich, Umkehr funktioniert anders. Der hat ja zuerst mal Hunger. Ohne Hunger wäre der gar nicht umgekehrt. Was ist überhaupt mit dem älteren Sohn zum Schluss? Geht er jetzt mitfeiern oder geht er nicht mitfeiern? Fragen über Fragen. Gerade an diesem Gleichnis kann man auch diese Erzähltechnik mit den Leerstellen sehr schön sehen, weil ich davon ausgehe, dass der Lukas manche Leerstelle bewusst gelassen hat, weil wir als Leserinnen und Hörer sie dann nämlich irgendwie füllen müssen.
Und die allergrößte Leerstelle ist ja direkt am Ende. Da kommt genau. Der ältere Bruder zurück, während das große Fest schon da ist. Alle jubeln, dass der verlorene Sohn wieder da ist. Der Vater freut sich über alles. Der ältere Sohn, der ältere Bruder, kommt zurück, stellt fest, was ist denn hier los? Mich hat keiner eingeladen. Der Vater geht raus zum älteren Bruder, sagt, freu dich doch. Und das Gleichnis hört auf. Wir wissen nicht, wie der Bruder reagiert. Freut er sich auch? Wird er erzürnen? Wird er zum Kain? Man weiß es nicht. Also es gibt genug Leerstellen in diesem Gleichnis, die aber auch ihr füllen könnt. Und noch ein Punkt, bevor wir dann der Erzählung von Werner lauschen können, von mir. Ein Blick wieder in die Tradition hinein, in die Auslegungsgeschichte. Und ich finde, bei dem Text merkt man sehr, sehr gut, die Auslegungsgeschichte ist auch sehr bestimmt durch die Zeit, in der Auslegung passiert. Auslegungen, die heute gängig sind, wurden früher überhaupt nicht erwogen. Und andererseits Auslegungen, die es früher gab, machen heute gar keinen Sinn mehr. Und gucken wir vielleicht mal ganz kurz in die Auslegungsgeschichte zu dem Gleichnis und gucken mal, was ist die allererste Auslegung, die uns vorliegt. Und die stammt interessanterweise bereits aus dem 2. Jahrhundert, aus einem Bereich, den nennt man Gnosis. Das war so eine Lehre, die hat sehr, sehr deutlich unterschieden zwischen der finsteren materiellen Welt und der lichten himmlischen Welt. Und für die Gnosis war es ganz, ganz klar, das Gleichnis handelt über Engel.
Was sonst?
Muss ja über Engel gehen. Was sagen die also bei dieser Auslegung? Die sagen nämlich, ja, der ältere Bruder, das sind die Engel, die eifersüchtig auf die Menschen sind. Der verlorene Sohn ist nämlich der Mensch par excellence, der hinausgeht in die materielle Welt, dort scheitert, aber zurückkehrt zum lichten Vater, der in aller Barmherzigkeit sie aufnimmt. Und die Engel, die stehen da dumm da.
Da sagt man davon, dass man Engel ist. Man ist irgendwie immer im Himmel, aber ist dann neidisch, dass so ein Mensch wieder zurückkehrt.
Was man sehr gut nachvollziehen kann, wenn man in die erste Folge unseres Projektes reinhört, Staffel 1, Folge 1, da redet nämlich ein Engel und guckt da bereits sehr, sehr neidisch auf die Menschen im Garten Eden.
Heißt ja auch im Psalm 8, du hast den Menschen nur wenig geringer gemacht als Gott, oder im Hebräerbrief, da müssen die Engel dem Menschen dienen. Also Engel zu sein scheint kein neidfreier Zustand zu sein.
Kommen denn bei dir jetzt in deiner Neuerzählung des Gleichnisses Engel vor?
Nicht wirklich, aber ich habe entdeckt, das wird dich als Alttestamentler möglicherweise gar nicht überraschen, dass es doch sehr viele Bezüge zum Buch Jesus Sirach gibt. Und das kommt gleich bei mir vor. Das ist eine spannende Geschichte. Jesus Sirach, ein Buch der Weisheitsliteratur mit auch für mich überraschenden Einblicken, was Weisheiten so alles beinhalten können.
Dann werde ich mit meinen alttestamentlichen Ohren besonders gut hinhören, ob du den Jesus Sirach, den großen Weisheitslehrer, der ja nur im katholischen Kanon zu finden ist und nicht im evangelischen Kanon, ob du den richtig verstanden hast bei deiner Deutung des Gleichnisses.
Dann würden wir wahrscheinlich eine sehr lange Diskussion hinterher führen. Aber ich habe von der einen oder anderen künstlerischen Freiheit Gebrauch gemacht. Mal gucken. Ich beginne mal. Was soll das? Da verzichtest du auf dein Leben. Du tust alles für den Alten. Du arbeitest wie ein Knecht, opferst deine Freiheit. Du gönnst dir kein bisschen Müßiggang. Du lebst wie ein Sklave, nur damit Haus und Hof des Alten erhalten bleiben. Habe ich nicht ein Recht darauf, dass das alles irgendwann mal mir gehört? Mein jüngerer Bruder, dieser Hallodri, ist aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Typisch für diese Zweitgeborenen. Sie wissen einfach nicht, was Verantwortung ist. Schon als wir klein waren, musste ich immer auf ihn aufpassen. Und er nutzte das aus und verzapfte jeden Blödsinn, den man sich ausdenken kann. Gelacht haben sie. Lustig fanden das Mutter und Vater immer. Mich aber haben sie getadelt, weil ich nicht genug aufgepasst habe. Ich habe doch immer versucht, es ihnen recht zu machen. Und was war mein Lohn? Alles haben sie für selbstverständlich genommen. All das muss doch einmal mir gehören. Ich habe es mir verdient. Sollen all die Stunden ungelebten Lebens, all die Arbeit, all die Pflichten umsonst gewesen sein? Und jetzt das! Der Alte hat sich über das Ohr hauen lassen. Dabei studiert er doch permanent in den Schriften der Weisheit. Vor allem die Schrift von Bensira hat es ihm angetan. Tag ein muss ich mir diese Weisheiten anhören. Tag aus malträtiert er mich mit ihnen. Zum Beispiel, es gibt eine Zurechtweisung, die nicht zur rechten Zeit kommt. Und es gibt einen, der schweigt und der ist klug. Klar, reden ist Silber, schweigen ist Gold. So hat er mich immer ruhig gestellt. Und so hörte ich die anderen weisen Ratschläge. Wer seinen Sohn erzieht, wird an ihm Beistand finden. Und im Kreis der Bekannten wird er sich seiner rühmen. Wer seinen Sohn unterweist, weckt den Neid des Feindes. Im Beisein der Freude wird er über ihn frohlocken. Die Sache mit den häufigen Schlägen, die man dem geliebten Sohn verabreichen soll, damit er sich am Ende doch freut, hat er allerdings übersprungen. Er war immer schon zu barmherzig. Oder hat er mich doch nicht geliebt? Selbst große Weisheiten sind doch allzu oft nur enervierende Worte, die die eigene Unzulänglichkeit verbergen sollen. So auch diese. Stirbt der Vater, ist es, als wäre er nicht tot. Denn er hat einen, der ihm ähnlich ist, zurückgelassen. Während seines Lebens hat er ihn gesehen und sich gefreut. An seinem Lebensende war er nicht betrübt. Das war immer mein Ziel. Wenn er endlich tot ist, bin ich derjenige, der sein Erbe und seine Ehre wachhält. Aber er stirbt einfach nicht, dieser Narr. Und was für ein Narr er ist. Er handelt selbst gegen die vielgepriesenen Weisheiten von Bensira. Heißt es dort nicht? Dem Sohn und der Frau, dem Bruder und Freund, gib nicht Macht über dich zu deinen Lebenszeiten. Gib keinem anderen dein Vermögen, damit du es nicht bereust und um es bitten musst. Solange du noch lebst und Atem in dir ist, tausche deinen Platz mit keinem anderen. Denn es ist besser, dass deine Kinder dich bitten, als dass du auf die Hände deiner Söhne schaust. In all deinen Taten zeichne dich aus und bring keinen Makel auf deine Ehre. Am Tag der Vollendung deiner Lebenszeit, zur Zeit deines Todes, übergib das Erbe. Und was macht der alte Trottel?
Als mein Bruder, dieser Lump, dieser elende Lurch, der nur nach Lust und Laune lebt, den ganzen Tag lottert und labert, nur lungert und keinen Finger rührt, zu ihm kommt und um sein Erbteil bittet, gibt er es ihm. Die Hälfte des Vermögens. Wofür? Er hat nichts dafür getan. Ich aber alles. Das steht mir zu. Er gibt, was mir zusteht. Ich habe dafür gearbeitet. Der Lump aber nimmt es und geht weg. Und der Alte winkt ihm noch hinterher. Seitdem steht er jeden Tag morgens und abends vor der Tür und schaut ihm nach. Oder schaut er nach ihm? Ich habe für so etwas keine Zeit. Jetzt muss ich noch mehr malochen. Haus und Hof werden wir so nicht halten können. Was er ihm gab, muss ich nun wieder reinholen. Schließlich will ich das mal hier alles erben. Nach einiger Zeit hörten wir Gerüchte. Lange hat das Vermögen nicht gehalten. Wie auch. Er hätte mit dem Vermögen etwas vermögen können. Was hätte ich nur alles damit machen können? Investieren, einen eigenen Hof erwerben, eine Familie gründen. Dieser Lump aber hat es versoffen und verhurt. Er hat sich feiern lassen. Aber Geld ist von flüchtigem Wesen. Es will nie bei dir bleiben. Du musst es festhalten mit beiden Händen. Es ist schneller weg, als du es zählen kannst. Und so war es auch. Als nichts mehr da war, bekam er, was er sich verdient hatte. Ein Tritt, kein Dach über dem Kopf und ein Leben bei den Schweinen. Das muss man sich mal vorstellen. Er verdingte sich als Schweinehirte. Das erste Mal muss er in seinem Leben arbeiten und das bei diesen stinkenden Viechern. Wie bin ich hierher gekommen? Wie konnte das geschehen? Es war doch immer alles da. Es war immer so einfach. Jetzt ist alles weg. Ich habe Hunger. Ich habe nichts mehr, wovon ich mir etwas zu essen kaufen kann. Mein Geld ist alle. Und bis der Herr der Schweine mir etwas gibt, dauert es noch. Mir wird schlecht vor Hunger. Ob die Schweine mit mir teilen? Hunger. Und dann kam er hier an. Ein Lump in Lumpen. So kam er den Weg herauf. Der Hunger hatte ihn hierher getrieben. Sicher dachte er, dass er sich wieder ins gemachte Nest setzen konnte. Dem Alten hatte er wohl gesagt, dass er als Tagelöhner arbeiten würde. Das wäre eine Freude gewesen. Ich hätte ihm endlich zeigen können, wo die Hake hängt. Endlich hätte ich Freude und Gerechtigkeit erfahren können. Endlich konnte jeder sehen, wohin sein Lotterleben ihn führt. Der Alte aber zürnte ihm nicht nur. Er rannte ihm sogar entgegen. Er kleidete ihm sein teuerstes Kleid. Und er ließ ein Fest feiern. Mit dem Mastkalb. Mit unserem Mastkalb. Was aber sagt mir der Alte? Mein Kind, du bist immer bei mir. Und alles, was meines, ist auch dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und er fügte wieder eine dieser Weisheiten von Bensira hinzu. Wie das Verlangen eines Eunuchen, ein Mädchen zu entjungfern, so ist es, wenn einer mit Gewalt Entscheidungen durchsetzt. Was meint er damit? Ich kann nicht mehr. Womit habe ich das verdient? Ich habe noch nie ein Zicklein als Dank bekommen. Wofür tue ich das denn alles hier? Und jetzt ist dieser Lump wieder da. Will er den Edward noch einmal erben? Das lasse ich nicht zu. Soll er doch sehen, wo er bleibt. Ich gehe. Ich schmeiß hin. Es reicht. Ich nehme mir jetzt, was mir gehört, und gehe.
Kai und Abel, Jakob und Esau, Josef und seine Brüder, der Ältere und der Jüngere. Neid ist oft stärker als Geschwisterliebe. Und so geht es vielen bis heute, die glauben, ihnen stünde etwas zu, weil sie sich es verdient hätten. Sie haben nie aus Liebe, sondern für das Erbe gearbeitet. Wenn du nicht weißt, was Liebe ist, was ist dann der Wert des Lebens? Das Geld? Das ist von flüchtigem Wesen. Der Ältere wird es lernen oder auch nicht. Wird auch er verwandelt zurückkehren und das Leben endlich feiern können? Oder wird er verloren gehen? Neid, fressen Seele auf. Was glauben Sie denn?
Das ist ein bisschen das Problem beim Podcast, dass man dir nicht zusehen kann, Werner.
Ja.
Du hast gerade diese Wut, diesen Zorn des älteren Bruders, des Erstgeborenen, mit deinem ganzen Körper dargestellt, fast zelebriert in deinem Vortrag, dass deutlich wurde, wie groß seine Enttäuschung ist, aber gleichzeitig, wie groß sein Verlangen nach dem vollen Erbe ist. Das war großartig dargestellt und das trifft auch eine wichtige Essenz bei der Deutung der ganzen Geschichte. Du hast so wunderbar den Blick geworfen von dem älteren Bruder auf den kleinen Bruder und diese wunderbaren Worte, Hallodri, du Lurch, etc. gesagt, dieses Herunterblickende. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, wenn man in den biblischen Text zurückgeht. Man darf nie aus den Augen verlieren, bei aller Deutung, es geht hier um den älteren Bruder, der am Ende das große Problem hat. Und das heißt, er ist der Erstgeborene. Er ist derjenige, der im altorientalischen Kontext den Großteil des Erbes sowieso bekommen hatte. Ganz, ganz oft haben die Erstgeborenen nämlich Hof und Besitz bekommen und die anderen Erben haben irgendein Vermögen ausgezahlt bekommen. Und das ist auch wichtig am Anfang unseres Textes. Am Anfang unseres Textes, der da in der Bibel steht, steht ja ganz, ganz klar, der jüngere Sohn sagt, gib mir meinen Erbteil. Und dann der Text geht nicht weiter, er gibt den Erbteil, sondern er gibt einen Teil des Vermögens. Also das, was irgendwie übergebbar ist. Der Erstgeborene bleibt zurück mit der Aussicht, der Hof wird mir gehören, mir wird die Herde gehören. Ich bin und bleibe der Erstgeborene. Also vom Anfang an hat er sozusagen schon den Erstgeburtssegen in der Hand. Er kann schon, aber er sollte sich eigentlich nicht beschweren. Aber natürlich geht der Blick dann immer stärker auf den kleineren Bruder und die Frage, der nimmt dir etwas, was mir auch noch gehören könnte. Und das ist natürlich eine wunderbare Perspektive auf das ganze Gleichnis und erklärt auch wunderbar, warum am Ende einfach dieser ältere Bruder, am Ende des Gleichnisses auch, wie es in der Bibel geschieht, einfach dasteht und nicht mehr zu Rande kommt und überhaupt nicht weiß, was los ist. Obwohl im Gleichnis nirgendwo steht, dass der jüngere Sohn wieder ins Erbe eingesetzt wurde. Nein, der Vater sagt ja, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Er sagt im Endeffekt, du bist immer noch der Erstgeborene. Du wirst immer noch alles erben. Aber trotzdem schafft der ältere Bruder es nicht, hinein ins Fest zu gehen, hinein in die Freude zu gehen.
Und man merkt daran, dass ja da diese Geschwisterrivalität enorm da ist, dieser Neid auf den jüngeren Bruder. Und ich glaube, dass dieses Gleichnis, das Jesus da erzählt, im Lukas-Evangelium einfach einen Nerv trifft, wahrscheinlich zu allen Zeiten in allen Generationen. Es ist ja heute noch so, dass, wenn es ums Erbe geht, also wenn das Feld des Bären verteilt wird, ganze Familien, die bis dahin einträchtig zusammen waren, plötzlich zerbrechen. Vielleicht auch, weil einer der Erben sagt, aber ich habe mich doch immer viel mehr gekümmert als euch. Und dann fängt man plötzlich an, so aufzurechnen. Und dann geht im Prinzip das Leben verloren. Man verliert Lebensenergie, man verliert Lebenszeit, man verliert Lebensqualität. Und zum Schluss bleibt vom Erbe gar nichts übrig. Da vermodert dann so ein Haus oder was auch immer, weil keiner die anderen auszahlen kann. Jeder will es haben. Und eigentlich gewinnt keiner dabei. Was natürlich im Lukas-Evangelium ist, du hast zum Schluss gesagt, wir wissen nicht, wie der ältere Bruder reagiert. Es könnte auch sein, dass er sich überwindet und mitfeiern geht und alles wird gut, dass es ein Happy End gibt. Das Lukas-Evangelium endet offen. Wir geben die Antwort. Ich habe natürlich jetzt in meiner Erzählung da eine denkbar negative aktiviert, weil sie einfach reizvoll ist und weil sie, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ich arbeite über 30 Jahre im pastoralen Dienst, ganz ehrlich, auch meiner beruflichen Erfahrung entspricht. Natürlich ist es so, ist natürlich ein bisschen eine Deformation professionell. Die Fälle, wo alles gut läuft, die kommen ja nicht zu einem. Man sieht natürlich nur die, wo es Konflikte gibt. Aber da kann man Geschichten erzählen. Man sagt, Leute, werdet doch bitte endlich vernünftig. Das Leben ist endlich. Und ihr wollt auch mal irgendwas zu vererben haben. Wenn ihr so weitermacht, werdet ihr sterben. Und ihr werdet nichts davon gehabt haben. Ihr werdet euer Leben wegwerfen. Und da hat der Jüngere es dann schon in diesem Sinne besser gemacht. Er hat zumindest mal mit dem Geld ein bisschen gelebt, auch wenn es nicht sinnvoll angewandt war. Aber er hat das Leben kennengelernt. Der Ältere hat nicht gelebt. Er hat immer nur irgendwie versucht, Materie festzuhalten und daran scheitert er jetzt. Und letzten Endes hat meine Geschichte ja auch wieder das offene Ende, weil man ja nicht weiß, was macht er jetzt mit dem Geld? Investiert er wirklich? Kauft er sich einen eigenen Hof? Oder wird er auch alles verlieren und irgendwann reumütig zurückkommen? Also auch ich habe ja letzten Endes ein offenes Ende drin.
Und das wäre ja auch eine schöne Deutung, die man so erzählen könnte, dass im Endeffekt der ältere Bruder diese ganze Wut entwickelt, weil er versteht, das, was der jüngere Bruder gemacht hat, hätte ich schon viel früher machen
Richtig,
sollen. Ich hätte es doch genauso machen sollen. Ich hätte huren sollen, Entschuldigung für den Begriff, und dann einfach wieder zurückkommen und sehen, ich kriege das Maskat. Warum habe ich das nicht gemacht?
Diese und Haus und Hof sind immer noch da, die ich erben kann. Ne? Das ist ja der Witz dabei. Er hat also sein eigenes Leben weggeworfen, die guten Jahre seines eigenen Lebens weggeworfen. Immer weil er sagte, ich kriege es ja irgendwann nicht. Und dann letzten Endes, was ja dann auch mitschwingt, ist, in meiner Version, geht über Lukas hinaus, weil in meiner Version, das heißt bei Lukas, ist schon auch dieses eigentlich liebende Zurückblicken des jüngeren Sohnes. In meiner Version, der Ältere bezeichnet, das ist nicht bei Lukas, das ist jetzt schon in meinem Text drin, der alte Trottel und der alte Narr und was hat er da gemacht? Und da ist ja nichts Liebevolles dem Vater gegenüber. Das heißt, es ist schon sehr, sehr eigennützig, wie der ältere Sohn dafür sich denkt. Das, gebe ich zu, ist, und habe ich natürlich jetzt in den Text da hineingelesen.
Jetzt möchte ich mal ganz kurz einen Einblick geben, wie ich meine Texte schreibe. Oder wir beide, wie wir das machen. Wir lesen erstmal den biblischen Text und dann suchen wir nach einer Idee und dann ne, bei der Arbeit, man macht eigentlich andere Sachen. Was weiß ich, man geht einen Hund spazieren, ich bin auf dem Spielplatz mit den Kindern und man denkt so, ah, wo kann die Richtung hingehen? Und ich hatte eine andere Richtung eigentlich, als die, die ich gleich erzählen werde. Meine Idee war nämlich, und das schließt jetzt an, was du gerade gesagt hast, ich habe gedacht, okay, pass auf, ich erzähle die Geschichte weiter. Und jetzt reagiert nämlich der ältere Bruder nach dem Motto, geil. Das, was der jüngere Bruder gemacht hat, mache ich jetzt genauso. So, Vater, ich bin tierisch sauer auf dich. Das ist nicht okay, dass du ihn jetzt so empfängst. Ich will auch mein Erbe haben. Ich will jetzt auch in die Welt raus. Dann geht er in die Welt raus. Entschuldigung für den Begriff wieder. Verhurt sein ganzes Vermögen in kürzester Zeit. Hallo, dreh rauf und runter. Hat Spaß seines Lebens. Aber dann kommt er nicht unten am Boden an, sondern wenn das Geld ausgeht, denkt er sich, die Lösung ist, ich gehe nach Hause. So wie der jüngere Bruder. Das wird schon. Rennt voller Freude zurück zu seinem Vater und sagt, Vater, dein verlorener Sohn ist wieder hier. Setz mich wieder ein ins Erbe. Und dann sagt der Vater, nein. Genau das Gegenteil. Der Vater sagt, nein. Du erwartest, dass du einfach so zurückkommen kannst, ohne Umkehr, ohne Einsicht. Dein Zorn kommt einfach mit dir zurück. Nein, danke. Das wäre auch eine schöne Geschichte gewesen. Habe ich so nicht geschrieben, aber es war mein erster Gedanke.
Wäre eine schöne Fortsetzung meiner Geschichte gewesen.
Zum Beispiel.
Weil dieses Ende bei mir offenbart hätte man, das wäre eine schöne Fortsetzung gewesen.
Was man aber jetzt sehr, sehr deutlich merkt bei der Diskussion über deine Erzählung nochmal, wir sind hier zutiefst bei der Frage, die im Endeffekt die ganze Bibel durchzieht. Das muss man auch mal beachten. Wir haben hier sehr, sehr oft über das Erstgeburtrecht gesprochen, den Erstgeborenen, wie er reagiert. Und jetzt machen wir mal kurz so einen roten Faden durch das Alte Testament. Kain war der Erstgeborene, der seinen Bruder umbringt. Haben wir gerade erst drüber gesprochen hier. Jakob klaute den Erstgeburtssegen von Esau. Wer haben wir noch? David war nicht der Erstgeborene. Er wurde zum größten König. Sein Nachfolger, Salomo, war nicht der Erstgeborene. Das Alte Testament hat eine Bevorzugung für den Kleinen und Schwachen, gerade eben den, der nicht der Erstgeborene ist. Und das spielt auch bei dem Gleichnis eine bedeutende Rolle. Genau damit spielt das Gleichnis. Ja, beim Erstgeburtsrecht denkt man an Macht, an Wohlstand etc. Und genau daran scheitern alle diese Figuren immer wieder. Bis hin zu dem Gleichnis, über das wir sprechen. Auch bei mir ist das der Knackpunkt meiner Geschichte, die ich gleich erzählen werde.
Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Dann lass mal deine Version hören.
Vielleicht noch eine Vorbemerkung. Wir hatten ja in der letzten Folge über Kain und Abel gesprochen. Und da haben wir darauf hingewiesen, dass es eine jüdische Auslegung gab, eine alte, antike Auslegung, die wunderbar die Geschichte weitererzählt hat. Und irgendwie hat mich das inspiriert, dass ich sage, ich möchte das Gleichnis nicht neu erzählen, was wir normalerweise machen, sondern weiter zu erzählen. So wie ich zum Beispiel in der Folge über die Opferung Isaaks erzählt habe, was passiert, als Abraham und Isaak zurückkommen und dann auf die Mutter treffen. Meine Geschichte setzt jetzt da an, wo das Gleichnis aufhört. Es war der Ring an seinem Finger und die Sandalen an seinen Füßen, die seinen Zorn zum Überlaufen brachten. Sein jüngerer Bruder stand nun dort, mitten im Zelt ihres Vaters. Für alle gut sichtbar, inmitten des ausschweifenden Festes, trug dieser, in den Augen seines älteren Bruders treulose Rückkehrer, den Ring an seiner Hand, der ihm Macht über die Knechte ihres Vaters verlieh. Und an seinen Füßen trug er Sandalen. Nicht einmal ihr Vater trug in seinem eigenen Zelt Sandalen. Niemals hätte er, der Erstgeborene, es gewagt, mit Sandalen das Zelt seines Vaters zu betreten und es damit symbolisch in Besitz zu nehmen. Er blieb am Eingang des Zeltes stehen. Sein Vater blickte ihn fragend und hoffend an. Aber er wollte und konnte kein Teil dieser Festfreude sein. Er wendete sich ab und ging zurück auf das Feld, von dem er hergekommen war. Dort hörte er die Musik und den Tanz nicht mehr. Die Nacht war bereits hereingebrochen und er konnte seine eigene Hand vor Augen nicht mehr sehen. Die ganze Nacht hindurch beackerte er den trockenen Boden. Mit den ersten Sonnenstrahlen kehrte er zurück zum Zelt seines Vaters. Seine Hände waren angeschwollen von der nächtlichen Arbeit, sein Gesicht mit Schweiß und Staub verschmiert. »Vater, wo bist du?«
rief er so laut, dass alle Knechte und Mägde, sein Vater, seine Mutter und sein Bruder es hören mussten.
»Vater, wo bist du?«
rief er nochmals. Nun hörte es sich eher als ein Schrei als eine Frage an. Aus dem Zelt trat aber, zur Enttäuschung des Erstgeborenen, nur sein jüngerer Bruder. »Wo ist unser Vater?« fragte er nun ihn. Er schläft noch. Alles, was gestern passiert ist, hat ihn sehr erschöpft. »Er ist alt geworden, während ich fort war«, antwortete er ihm.
»Dann kommst du nun, Seth. Komm, du kommst mit mir aufs Feld«, forderte er von ihm.
Schweigend. Wie Kain und Abel gingen sie dorthin. Und den gesamten Weg schaute der ältere Bruder voller Zorn auf den Ring ihres Vaters an der Hand Seths. Am Feld angekommen, nahm der Erstgeborene einen Erdklumpen in seine geschwollenen Hände. »Für dich hat unser Vater das Mastkalb geschlachtet. Und das hier, das ist mein tägliches Brot.« Zwischen seinen Fingern zerrieb er, während er redete, den Erdklumpen. »Du hast dir dein Erbe auszahlen lassen. Du hast deinen Anteil bekommen.« Nun bemerkte der jüngere Bruder, dass sein älterer Bruder immer wieder auf den Ring an seinem Finger blickte. »Henoch, ist dieser Ring der Grund für deinen Zorn?« Seth zog den Ring von seinem Finger und legte ihn in die Hände von Henoch. »Unser Vater hat mich wieder als seinen Sohn aufgenommen, aber du bleibst der Erstgeborene. Diese Erde und die Herde, von der er das Mastkalb genommen hat, werden eines Tages dir gehören. Ich stehe jetzt und auch in Zukunft mit leeren Händen vor dir.«
»Der Ring spricht aber eine andere Sprache«,
erwiderte Henoch und zeigte ihn seinem jüngeren Bruder.
»Deinen Besitz hast du verhurt und Schande über uns gebracht. Und jetzt bist du gekommen, um mir nun auch mein Erbe zu stehlen und es zu verhuren. Ich kenne die Geschichten unserer Väter. Du wärst gerne der Lügner Jakob und ich soll dein Esau sein. Und unser Vater sieht es nicht.«
Henoch steckte den Ring in seinen Beutel, hob von dem Boden einen Stein auf und drohte mit ihm Seth.
»Ich schwöre dir, dass ich werde zu Kain, wenn du versuchst, aus mir einen Esau zu machen.«
Nach dieser Drohung wandelte sich Henochs Zorn in Gewalt. Er ließ den Stein fallen und würgte Seth mit beiden Händen.
»Ich könnte dich jetzt umbringen. Für uns warst du schon längst tot. Aber ich werde es nicht tun. Es wird das Herz unseres Vaters ein zweites Mal brechen.«
Dann schleuderte er Seth in den staubigen Ackerboden.
»Fang an zu arbeiten! Das Fest ist vorbei!«
Mit diesen Worten warf er ihm eine Handhake, die er aus seinem Beutel gezogen hatte, hinterher. Auf seinen Knien begann Seth, das Unkraut zu entfernen. Henoch kniete sich neben ihn und riss das Unkraut mit seinen angeschwollenen Händen aus dem Erdboden. Stumm arbeiteten sie so, bis die Mittagssonne unerträglich wurde. Dann gingen sie zurück. Mit geschwollenen Händen und durchgeschwitzter Kleidung gingen sie zurück. Ihre Mutter kam ihnen mit einem Wasserkrug entgegen, wusch ihre Gesichter und gab ihnen zu trinken. Dann ging Seth in das Zelt ihres Vaters und kam mit ihm zusammen wieder heraus.
»Der Wunsch meines verlorenen Sohns, der zurückgekehrt ist, sei mir Befehl«, sagte der Vater der beiden Söhne. Isaac war sein Name. Er umarmte seinen erstgeborenen Sohn. »Du duftest wie das Feld, das JHWH gesegnet hat«, sagte er, legte seine Hände auf Henochs Kopf und segnete ihn. »Gott gebe dir vom Tau des Himmels, vom Fett der Erde, viel Korn und Most. Völker sollen dir dienen, Nationen sich vor dir niederwerfen. Sei ein gnädiger Herr über deinen Bruder. Verflucht, wer dich verflucht, gesegnet, wer dich segnet.«
Dann nahm Seth den Ring aus Henochs Beutel und steckte ihn an den Finger seines älteren Bruders, an den Finger, an dem dieser bereits den Ring trug, den ihr Vater ihm geschenkt hatte, nachdem Seth die Familie verlassen hatte. Dann betrat Henoch mit seinen Sandalen das Zelt seines Vaters, der draußen bei Seth stehen blieb. Isaac umarmte seinen jüngeren Sohn, segnete ihn währenddessen heimlich und flüsterte in sein Ohr: »Gott gebe auch dir vom Tau des Himmels, vom Fett der Erde, viel Korn und Most. El Shaddai helfe dir. Er wird dich segnen mit dem Segen des Himmels von droben, mit dem Segen tief aus der Urflut. Verflucht sei auch, wer dich verflucht, und gesegnet sei auch, wer dich segnet.« und als Henoch wieder aus dem Zelt zurückkam, in dem er alleine gestanden hatte, schwiegen die drei Männer.
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich dich jetzt fragen, in welchem Buch des Alten Testamentes diese Geschichte steht.
Ja, das könnte man auch im Buch Genesis gut verorten, gebe ich zu.
Ja, das wollte ich doch sagen, Da sind ja, da taucht ja ein ganzes Panoptikum der Figuren aus dem Buch Genesis auf, inklusive Seth und Henoch. Du hast den beiden Brüdern ja diese Namen gegeben. Ich vermute mal nicht zufällig.
Nein, natürlich nicht. Henoch ist der Erstgeborene von Kain, dem ersten Brudermörder. Und Seth ist das dritte Kind, das Adam und Eva geschenkt wird. Und die Bedeutung des Namens Seth ist ihr Ersatz. Er ist der Ersatz für Abel, der eben durch Kain ermordet wurde.
Das ist das Wunderbare an der Geschichte. Wir hören ja oft, ich denke, du hörst es auch oft, ich höre als Neutestamentler ja sehr oft, dass es gibt ja diese Spielchen, der Gott des Neuen Testaments ist der Gott der Liebe, der Gott des Alten Testaments ist der Gott der Rache, ist alles Blödsinn, ist alles Quatsch. Aber dadurch, dass du diese Geschichte jetzt in diesen Kontext der Genesis, sage ich mal, gesetzt, das wird ja deutlich, ja guck mal, die hätte auch da spielen können und oder Jesus aktiviert in seinem Gleichnis eine ganze Figurenwelt, die den jüdischen Hörerinnen und Hörern, die dieses Gleichnis vielleicht zuerst gehört haben, kennen. Das kommt einfach zum Klingen. Diese ganzen Geschichten, die da waren, sind da, dass die bei uns nicht zum Klingen kommen, hängt damit zusammen, wir kennen diese Geschichte nicht. In meiner Erzählung habe ich es da vorhin anders gemacht. Ich habe eher so den typischen Geschwisterstreit heute aktiviert. Der kommt den Hörerinnen und Hörern da vielleicht so vor. Bei dir war es genau diese Welt, sodass wir eigentlich jetzt zwei schöne Erzählungen haben. Eine, die etwas moderner klingt und eine, die sagt, ja, eigentlich war es immer schon so. Und wunderbar dann aber der Segen, den der Isaak, also der Vater, dann ja letzten Endes beiden gibt. Beide werden ja gesegnet.
Genau, ich hatte ja eben im Gespräch vor deiner Geschichte schon darauf hingewiesen, dieses Motiv des Erstgeborenen zieht ja durchs Alte Testament. Und wenn du zu der Zeit Jesu ein Erstgeborener warst und gut in deiner Tradition warst und kanntest, dann wusstest du, Erstgeborener ist zwar eigentlich vom Recht her eine sehr gute Stellung, aber aus der Erzählung heraus, da musst du aufpassen. So, und das ist ja der Ansatzpunkt für den Bruder in meiner Geschichte, den älteren Bruder, warum er so sauer und auch so wütend ist. Ihm geht es darum, er will wirklich alles erben, wie auch bei dir. Aber er will auch diesen Erstgeburtssegen unbedingt bekommen. Und er hat diese Geschichte von Jakob und Esau im Kopf, wo er geklaut wird, dieser Erstgeburtssegen. Und dann war eine Sache, die mir wichtig war, weil beim Lesen des Gleichnisses von Jesu finde ich es ja super spannend, das erste Drittel wird erzählt über den jüngeren Sohn. Er ist der Aktive, er macht alles. Er entscheidet umzukehren, er entscheidet zurückzugehen. Und dann, nachdem er den ersten Satz zu seinem Vater gesagt hat, wendet es sich ja. Der Vater redet nicht zu dem jüngeren Sohn, sondern befiehlt den Knechten direkt zu handeln. Von da an macht der jüngere Sohn gar nichts mehr. Er ist sozusagen komplett aufgenommen, um jetzt mal hochtheologisch zu sprechen, in die Gnade des Vaters. Er ist wieder zurück, er ist wieder eingesetzt. Aber in meiner Geschichte ging es darum, ja, am Tag danach, auch er muss irgendwie seinen Ort wiederfinden, er muss zurückfinden, er muss was machen. Wie geht es weiter in diesem Familiengefüge? Und dann habe ich dieses Thema eben aufgenommen, den Erstgeburtssegen. Und das ist ja ein wunderschönes Motiv, fand ich bei mir. Also man lobt sich ja selten, also lobe ich mich auch selbst.
Ach, zu Recht, das tust du zu Recht.
Diese schöne Idee, jetzt der jüngere Sohn sagt zu seinem Vater, das habe ich ja nicht beschrieben, aber angedeutet, gib dem Älteren, dem Henoch, gib ihm den Segen. Er möchte diesen Segen empfangen.
Das kommt ja wunderbar zum Ausdruck in dem Ring, den er ihm dann ansteckt. Also dieses Bild, wo der Ring, der ja eigentlich ihm, den eigentlich er hatte, den er jetzt dem Henoch da übergibt, das ist ja ein sehr schönes Bild, wo dieses Versöhnungsangebot letzten Endes ja auch zum Ausdruck kommt. Ne?
Genau, er versteht sozusagen seine Rolle. Und dann ist die andere Anspielung in meinem Text, ich weiß nicht, ob du so bewandert bist im Alten Testament, aber den Segen, den der Vater da spricht, das ist der Segen, den Jakob von Esau geklaut hat. Das sind genau die Worte Isaaks, die er da spricht. Und den kriegt nun der Erstgeborene, worauf er ja erpicht ist. Aber ja, dann kommt eben das.
Also im Prinzip wird die Situation wird ja quasi geheilt, will ich nicht sagen, aber die Geschichte wiederholt sich dann eben nicht eins zu eins, sondern sie wird jetzt quasi andersherum erzählt. Der Erstgeborene bekommt es jetzt doch.
Beziehungsweise einen Schritt weiter. Der Segen ist so viel, dass selbst wenn er geteilt ist, immer noch gleich geteilt werden kann und nicht weniger wird. Das ist ja der Trick dann bei der Erzählung, auch wieder dieses Motiv ein bisschen anspielen. Da habe ich stark an David gedacht, der ja heimlich zum Gesalbten wird, obwohl Saul längst eingesetzt wird. Aber hier eben dieses, was wir im Gleichnis haben, dass wir denken, wow, das ist doch wirklich nicht fair. Warum kriegt der ältere Bruder nicht das. Der ist ja nicht mal eingeladen zu dem Fest. Dass wir hier ihm sagen, nein, der Segen gilt jetzt beiden. Beide empfangen den Segen. Und so bin ich dann erzählerisch für mich zu einem Happy End gekommen. Auch wenn da immer noch so ein bisschen knifflig bleibt, dass der Vater das Ganze heimlich macht und der ältere Bruder davon nichts weiß. Aber zumindest eine andere Art von Happy End.
Aber das finde ich jetzt eben gerade wunderbar in unseren beiden Geschichten, dass die unterschiedlich enden. Das Happy End kann ich ja so in meiner Erzählung gerade nicht bieten. Und das ist ja der Kniff genau bei Lukas, dass dieses Ende so völlig offen bleibt, sich in die eine wie in die andere Richtung entwickeln kann. Und was wir beide ja aber gemacht haben, dass wir schon auch sehr stark auf den älteren Bruder fokussiert haben, das hat er sich verdient, im wahrsten Sinn des Wortes. Leider haben die meisten Leute nur den jüngeren Bruder, der kommt zurück, alles ist gut. Aber die Geschichte bei Lukas hört da eben nicht auf. Da ist einer, der hat da ein massives Problem damit. Und ja, wie kriegt man den jetzt irgendwie wieder in die Familie rein, damit er nicht zum verlorenen Sohn wird? Ne? Bei mir scheitert er letzten Endes. Und bei dir bekommt er den Segen. Ne?
Und das finde ich auch spannend, wenn man in die Kommentare reinguckt. Ganz oft steht da nach dem Motto, eigentlich hätte das Gleichnis vom verlorenen Sohn doch schon nach Vers 24 aufhören können.
Nee, gerade nicht. Bitte nicht.
Genau.
Bitte nicht.
Und jetzt kommt mein Vorschlag nämlich, warum nennt man das nicht das Gleichnis vom älteren Sohn?
Das wäre, darauf fokussiert ist, was ja sogar rein textlich, man spricht in der Exegese ja vom Achtergewicht, also das Ende ist das, was sich gemerkt wird, kennt man von den Tagesthemen. Ne? Also bei Tagesthemen, die wichtigste Meldung am Anfang, die behält man, und den Wetterbericht, was dazwischen war, muss man nachdenken. Und so funktionieren biblische Texte ja oft auch. Der Fokus liegt erzähltechnisch auf dem älteren Sohn. Um den geht es eigentlich gar nicht so sehr, um den Jüngeren. Der ist, ich will nicht sagen erzählerisches Beiwerk, das wäre jetzt auch stark übertrieben, aber es geht eigentlich um die Reaktion des älteren Sohnes, und die Erzähltechnik des Lukas ist schon so, er möchte, dass wir das beantworten. Und das hast du und ich, das haben wir beide jetzt in unseren Erzählungen auf höchst unterschiedliche und damit sehr interessante Weise getan. Interessant ist, beide Varianten wären denkbar. Und vielleicht auch die vielen Varianten, die unsere Hörerinnen und Hörer haben.
Ich sag noch was anderes Abwertendes über den jüngeren Sohn. Er ist im Endeffekt in dem Gleichnis der Anweg. Der Anweg, den wir als Leser nehmen müssen, um dann konfrontiert zu werden mit der Verweigerung des älteren Bruders. Und dann auf einmal werden wir stehen gelassen. Wir wissen nicht, wie reagiert der ältere Bruder jetzt im Endeffekt. Das ist ja wunderbar. Man muss sich das wieder plastisch vorstellen. Du hast ja oft schon bei den Folgen von uns gesagt, man muss sich das bildlich vorstellen. Er steht da vor dem Zelt, sieht, was im Zelt passiert, will aber nicht reingehen, ist tierisch sauer. Der Vater geht raus und in der Szene bleiben wir stehen. Wir müssen uns also fragen, okay, wie reagiert er jetzt? Das ist ja genau die Idee dieses Gleichnisses. Wir als Leser müssen sagen, okay, wie würde ich als älterer Bruder reagieren? Was meine ich, was der ältere Bruder macht? Dieses Gleichnis bietet uns ganz bewusst eine Leerstelle an, die wir füllen müssen. Wir können gar nicht drumherum, weil wenn wir diese Leerstelle nicht füllen, können wir das Gleichnis nicht verstehen.
Und mit Verlaub, wenn der ältere Sohn nicht da wäre, wäre dieses Gleichnis reichlich belanglos. Dann haben wir diese schöne katechetische Geschichte, zu der wir es ja eben oft machen. Den Gedanken hatte ich vorhin auch, als du über den Segen gesprochen hast. Den Segen kann man nicht für sich behalten, sondern Segen muss man teilen, so wie Licht sich nur vermehrt, wenn man es teilt. Und da sind wir natürlich, das ist alles nicht verkehrt, aber es ist natürlich dann auch irgendwie wenig herausfordernd und ein bisschen kitschig. Die Welt ist einfach nicht so. Und die Reaktion der Welt auf die scheinbare Ungerechtigkeit begegnet uns in dem Unverständnis des älteren Bruders, der jetzt eine Denksportaufgabe bekommen hat. Und wir erfahren die Antwort leider, Gott sei Dank, eben nicht, sodass wir diese Frage beantworten.
Jetzt stellen wir uns doch mal vor, Jesus erzählt dieses Gleichnis vor Publikum. Wie reagiert das? Wie reagieren die Leute? Sie fragen, und? Was ist jetzt? Was passiert? Was passiert?
Genau.
Das ist doch genau die Situation, in der wir hier sind, in der wir unseren Podcast machen, in der wir unsere Folge aufnehmen, in der wir darüber nachgedacht haben, wie erzähle ich das neu? Wie geht es da weiter? Also im Endeffekt hätten wir gar keinen besseren Text aussuchen können für das große Finale unserer zweiten Staffel, weil der Text selbst bietet uns eine Leerstelle auf Händen an und sagt, Leute, jetzt seid ihr dran. Jetzt entscheidet ihr, wie geht's weiter?
So, und das nutzen wir jetzt eben auch. Ihr könnt jetzt im Prinzip mal bis zur dritten Staffel darüber nachdenken, wie hättet ihr diese Geschichte weitererzählt. Aber wir haben auch noch eine Bitte an euch, denn wir werden die dritte Staffel sicherlich in absehbarer Zeit online geben, aber ihr habt jetzt eine Chance. Ihr könnt nämlich nicht nur an der Beantwortung der Frage mitarbeiten, was macht der Ältere, sondern ihr könnt ja auch hier bei den Schrifterzählern ein wenig mitarbeiten.
Kurzum, wir suchen Bibeltexte, die wir neu und anders erzählen werden. Und natürlich haben wir, ohne Zweifel, da kann ich jetzt auch im Namen von Werner reden, tausende von Texten im Kopf, wo wir direkt springen würden und wow, das müsste man anders erzählen. Aber wir wollen von euch hören. Welche Bibeltexte faszinieren euch? Wo findet ihr Leerstellen, wo man sagt, erzählt das mal neu? Da ist was, was super Spannendes. Kurzum, unten in den Shownotes findet ihr die E-Mail-Adresse von uns. Schreibt uns eine E-Mail. Entweder nur mit, wow, bitte erzählt mal die oder die Geschichte neu. Das würde mich super interessieren. Oder auch gerne, erzählt mal die oder die Geschichte neu. Weil da gibt es eine Leerstelle. Wie füllen wir die? Was machen wir daraus?
Da müssen wir natürlich gucken, je nachdem, wie viele Einsendungen kommen, für die nächste Staffel, dass wir da ein bisschen auswählen. Geht vielleicht auch danach, wie viele Boten sind vielleicht für eine Geschichte dann eingegangen, die sich dann da etwas häufen und etwas kumulieren. Aber das wäre natürlich eine tolle Sache, weil wir dann auch eure Geschichten im Prinzip erzählen können oder die Geschichten, die euch interessieren. Also wir beide, der Till und ich, wir sind gespannt auf eure Anregungen, die da kommen werden.
Genau. Und wir werden alle Anregungen nacheinander abarbeiten, weil die zweite Staffel ist nicht das Ende unseres Projektes und auch die dritte Staffel wird nicht das Ende des Projektes sein. Mögen noch viele, viele biblische Neuerzählungen folgen.
Das wollen wir tun. Für heute aber gilt, der Worte sind genug gewechselt, seid Sehende nicht blind, werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind.